Guten Morgen, Markus.
Hallo Matthias.
Ja, gerade haben wir uns noch überlegt, wer beginnt und haben uns dann ganz pragmatisch für die alphabetische Reihenfolge entschieden. Und das ist natürlich, bin ich das gewohnt, schon in der Schule hat mich das aufgeregt, dass ich immer ganz am Anfang mit dabei war.
Ja, bei mir genau das Gegenteil. Hallo Matthias. Also bei mir war es immer das V. Wir hatten dann einen Herrn Zacharias oder einen Kollegen Zacharias noch im Studium. Der war dann noch nach mir, aber sonst habe ich immer den letzten Platz belegt.
Ja, so sind wir alle geprägt von unserem Namen. Und was haben wir denn heute vor? Sag doch mal.
Ja, wir hatten eigentlich vor, mal so eine Zeitreise über 30 Jahre zu machen, über 30 Jahre Innovation in der Lackiertechnik. Und haben dann aber ganz schnell festgestellt, dass wir beiden uns schon im Jahr 1995 eigentlich festgebissen haben und haben dann gesagt, wir machen heute eine Folge zum Thema, welche Innovation hat es denn so vor 30 Jahren gegeben, die uns noch so im Gedächtnis geblieben sind. Und das ist so das Schwerpunktthema heute.
Und da wollen wir nicht die Vollständigkeit für uns in Anspruch nehmen, sondern nur das, was wir aus unserem Gedächtnisprotokoll zusammengelegt haben. Und seid gespannt, was kommt. Aber zuerst einmal, wie war denn deine Woche?
Ja, wir sind ja noch ganz frisch im neuen Jahr. Die ersten ein, zwei Wochen sind ja immer noch saure Gurkenzeit. Viele Betriebe sind noch in den Ferien. Gerade jetzt in der Zeit, wo es dann doch an der einen oder anderen Stelle kriselt, haben einige die Zeit noch genutzt, die Woche mit dem Feiertag komplett zuzumachen. Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen keinen Feiertag, also hier hätte jeder schon wieder am 6. Januar arbeiten können. Also von daher habe ich die Zeit ganz intensiv genutzt, so die Jahresplanung ins Vorne zu bringen, das alte Jahr abzuschließen, die Dinge, die noch offen waren, Jahresplanung zu machen. Und ich hatte ein Schwerpunktthema natürlich, einmal die Vorbereitung von unserer Spätschicht. Da haben wir beim letzten Mal intensiv drüber gesprochen. Da haben wir uns ein paar Mal getroffen, uns die Spätschicht vorgenommen, wie das im Einzelnen läuft. Und ich habe noch einen zweiten Podcast gestartet mit Elena Schüssler-Roggenhofer. Der ist letzte Woche Dienstag mit der Folge 1 an den Start gegangen. Da sprechen wir über Wissenstransfer am Beispiel der Lackier- und Beschichtungsbranche. Ja, und in dem Zuge war dann auch so einiges los mit Werbung vorbereiten, posten, verteilen, Internetseite anpassen, LinkedIn bedienen und ja, so sind die ersten zwei Wochen dann etwas ruhiger gestartet.
Und da haben wir ja gerade eben auch besprochen, den Wissenstransfer, das betrifft nicht nur die Lackierbranche. Das geht ja wirklich, das ist ein Thema, das uns alle betrifft. Und deswegen auch hier nochmal wirklich der Appell, hört doch einfach mal rein, was hier zum Thema Wissenstransfer gesagt wird, weil ich habe mir angehört und das war wirklich spannend, diese Wissenstreppe. Oder man lernt ja immer was dazu. Und manchmal ist auch die Wiederholung das Wichtige oder Schöne, das man eigentlich mitnehmen kann und einfach den Impuls zu setzen. Und genau das wollen wir eigentlich machen.
Ja, ja, und das sind ganz spannende Themen. Ich hatte in der letzten Woche eine Online-Schulung mit einem Kunden, wo ich halt drei Quereinsteiger online in so einer Kurzschulung über 3 Stunden in die Geheimnisse der Lackiertechnik eingebracht habe, also reine Fachwissensvermittlung über online. Ich meine, da sind wir beide ja nun auch immer unterwegs, gerade auch mit unseren gemeinsamen Aktivitäten, die wir machen. Und am Ende des Tages ist das alles mindestens mal ein Bestandteil des Wissens, den wir halt in der Branche brauchen. Aber du hast im Vorgespräch auch erzählt, du hast auch ein Thema erlebt in der letzten Zeit, wo es um Wissen und Praxiswissen geht. Erzähl mal.
Ja, ich war in einem Beschichtungsbetrieb und da ging es eben um das Thema Vorbehandlung, mal kurz vorbeikommen und mal so den Eindruck schildern. Und in der einen Anlage waren die typischen Kugeldüsen verbaut mit diesem Kunststoffclip, den man einfach locker an- und abbauen kann. Das ist ja so richtig praktische Technik. Und da habe ich reingeschaut, hey, die Düsen schauen ja in jede Richtung. Da gibt es keine Struktur, keine Ordnung. Ohne dass wir das Spritzbild angeschaut haben, ey, das sieht ja schon richtig schlecht aus. Und der Knaller war, eine Düse unten am ersten Kranz die hat praktisch nach außen gespritzt, so dass es voll gegen die Tür gespritzt hat die ganze Zeit. Und damit das Wasser nicht durch diesen Spalt rauskommt, hat man einfach innen drin ein Blech hingestellt, damit das nicht so schlimm spritzt. Und das ist natürlich auch eine Lösung, aber sicherlich nicht die Lösung, die wir beide empfehlen, wenn wir vor Ort sind.
Vor allen Dingen ganz kritisch wird es dann ja, wenn man dann die Memory-Düsen nimmt, die sich auch noch merken, wie sie ursprünglich eingebaut waren. Die sind dann bei jeder Reinigung wieder schlecht falsch justiert.
Und da muss ich jetzt, deswegen müssen wir ein bisschen beeilen, da muss ich jetzt heute nochmal hin und da machen wir genau diese Kurzschulung, aber live, damit eben die neuen Mitarbeiter, das ist ja das große Thema, wo wir auch haben, die Fluktuation, die neuen Mitarbeiter, Quereinsteiger, das ganze Ding haben wir schon 100-mal gesagt, aber dass die neuen Mitarbeiter auch mal wissen, erklärt bekommen, was der Prozess denn soll. Ich kann in 3 Stunden keine Ausbildung ersetzen. Ich kann in 3 Stunden auch nur anteasern. Ja. Aber wie heißt es so schön? The big picture. Wohin wollen wir denn? Nur wer sein Ziel kennt, kann die Segel richtig setzen. Und ich denke, das werde ich heute schaffen. Und von dem her freue ich mich auch jetzt wieder auf den spannenden Einsatz.
Ja, und wir sind ja zum heutigen Thema gekommen. Wir machen das ja immer so, dass wir uns, bevor wir so einen Podcast aufzeichnen, dann nochmal treffen und ein bisschen darüber unterhalten, was wir beide so erlebt haben. Und dann kramen wir auch immer ganz gerne mal so in dem Erfahrungsschatz. Und so war das Thema entstanden, dass wir über die Innovationen der Lackier- und Beschichtungsbranche sprechen wollten im Podcast, die sich so über einen längeren Zeitraum entwickelt haben. Weil es gibt aktuell ein paar Innovationen, da werden wir nochmal eine separate Folge zu machen. Aber wir sind dann ganz bewusst mal angefangen, haben so ein bisschen in die Vergangenheit geschaut, um mal zu gucken, was war denn da los 1995?
Ja, 1995, ich weiß nicht ganz genau, ob die Jahreszahl stimmt. Aber das war die Zeit, wo ich mich erinnere, wo die in den Anfang der 90er Jahren die ersten Pulverförderung aus dem Karton möglich wurde. Bis dahin, ich habe begonnen mit der alten ESB-Anlage. Das war ein Riesenknaller. Das war wirklich so ein Gerät, doppelt so groß wie ein Stereoverstärker auf so einem Wagen. Und hinten dran war eine Fluidisierbox. Da konnte man so 15 bis 20 Kilo einfüllen. Und dann dementsprechend war der Farbwechsel aufwendig. Es gab viele Schwierigkeiten mit der Reinigung, weil eben dieser Fluidboden immer irgendwo Ecken hatte oder noch Reste drin waren. Also das war wirklich ein Drama da in der Zeit für den zum Thema schnellen Farbwechsel in der Handbeschichtung. Und da dagegen war das natürlich eine wirkliche Knaller. Das hieß damals die Metri Air Fluid. Und die wurde von 2 Tüftlern erfunden. Beide habe ich noch kennenlernen dürfen. Das eine war der Herr Roland Herget aus Göppingen und der andere war der Herr Krämer aus Michelau, also mit Krämer Senior. Und meines Wissens haben die beiden gemeinsam hier die Sache entwickelt und die bestand im Wesentlichen aus dieser Rüttelplatte und einem Fluidisierkorb, der die Luft der das Pulver gleich fluidisiert, bevor es dann angesaugt werden konnte in sehr guter Qualität und eben klassisch beschichtet werden. Das war meines Wissens der Start von dieser Technologie. Und die hat natürlich damals auch versucht, die Sachen zu schützen. Deswegen konnte ich mir den entsprechenden Rüttelmotor nicht besorgen. Und das war und überall habe ich Schwierigkeiten gehabt. Aber ich habe dann aus dem Fundus von meinem elterlichen Betrieb einen uralten Schwingschleifer gefunden und den habe ich unten hingebaut und dann 4 Gummis vom Auspuffaufhängung genommen. Das war meine Schwingungslager. Und dann habe ich mein eigenes Pulvern aus dem Kartonsystem gebaut. Und so war es damals in den 90er Jahren.
Ja, aber was gab es beim Laslack? Das ist echt eine Innovation. Ich erinnere mich dran, als das Thema mit dem Pulvern aus dem Karton kam, Da waren wir seinerzeit noch echte Frischlinge in Sachen Pulver. Wir haben 1993 unsere erste Pulveranlage gebaut, als wir den Einbrenn-Nasslack umweltfreundlich umgestalten mussten und dementsprechend halt die Metalllackierung auf Pulver umgestellt haben. Und da waren natürlich alle Pulverversorgungen noch genauso mit den Fluidisierboxen, wie du das geschildert hast. Und 95 haben wir dann tatsächlich auch relativ fix oder 96 nachgerüstet, dass wir dann für kleinere Mengen, für Einzelfarbtöne dann nachgerüstet haben. Ja, was ist mir beim Nasslack in Erinnerung? Das passte so in die gleiche Zeit. Das war so die Zeit, die TA Luft war schon viele Jahre am Start. Das Bundesemissionsschutzgesetz war irgendwie 1988 irgendwo neu geschrieben worden. Und die Karenzzeit für die größeren Beschichter war abgelaufen und alle mussten halt am Thema Emissionsminderungsmaßnahmen arbeiten. Und dann ist natürlich gerade logischerweise der große Schritt ist dann immer das Thema weg vom Nasslack hin zum Pulver gewesen. Und im Nasslackbereich ging es dann um das Thema Overspray-Reduzierung und Spritznebel-Vagabundierung, Eindämmen. Und da war für mich eigentlich so die erste Innovation, die es dann gab, die dann mir noch in Erinnerung bleibt, die Einfahrführung von HVLP.
HV was?
Genau, HVLP, das ist dann, da fing das, glaube ich, auch an mit diesen ganzen Abkürzungen, die mussten dann noch alle nur Englisch sein.
Also ich kenne halt SATA.
Genau. Und wir haben das damals, seinerzeit war das, glaube ich, war eine DeVilbiss-Anlage und eine DeVilbiss-Pistole. HVLP steht für High Volume, Low Pressure. Und der Hintergrund war ganz einfach, den Zerstäuberdruck deutlich reduzieren. Und zwar auf möglichst 0,7 Bar, dass man also nicht mehr den großen Spritzstrahl mit ganz viel Overspray erzeugt und den Lackteilchen halt so viel kinetische Energie mitgibt, dass sie vorbeifliegen. Und man hatte jetzt mit der Rückspiegelbetrachtung einfach die Rechnung ohne den Beschichter, ohne die Lackierer gemacht, die es letztendlich ausbaden mussten. Und die reine, wirklich die reine klassische HVLB-Technologie hat halt nur diese 0,7 Bar ermöglicht. Und der Lackierer musste halt reagieren. Der musste seinen Spritzabstand reduzieren, der musste seine Geschwindigkeit reduzieren, seine Bewegungsabläufe. Und die haben sich dann tatsächlich die Zähne ausgebissen, sodass wir seinerzeit von der klassischen reinen HVLP-Technik, die dann wirklich nur diesen niedrigen Druck vorgegeben hat, zurückgegangen sind. Es hat dann verschiedene Innovationsschleifen gegeben. Und jetzt mache ich mal den Sprung über 30 Jahre in die Ist-Zeit. Heute die RP-Pistolen als Lackierpistolen für normales Druckluftspritzen haben sich etabliert. Die gehen auf die HVLP-Pistole zurück. Die können, wenn sie optimal genutzt werden von den Lackierern, spritznebelarm gebraucht werden. Und die gibt's halt heute immer noch. Aber die eigentliche Innovation war wirklich das Thema HVLP in den 90er Jahren des letzten Jahrtausends.
Da können uns sicherlich die Fachmänner vom IPA in Stuttgart noch stundenlang eine Vorlesung geben über das Spritzbildentstehung und wie man die Spritzbilder auswertet und die Auftragswirkungsgrade bestimmt. Ja. Das sind wirklich, wäre auch mal interessant, vielleicht finden wir da die Möglichkeit, dass wir bei unserer Spätschicht da irgendwann mal darüber ins Sprechen kommen.
Ja, sicher. Mhm.
Und ich habe da aus der Fachzeitung damals noch abgespeichert, es gab die Krakow E-Statik, die E-Statik durch eine Turbine, durch den Lackstrom in dem Moment erzeugt hatte, wo sie benötigt wurde. Da war also keine externe E-Statik verbaut und damit wurde beworben, dass die E-Statik am Anfang keine störenden Effekte hat, weil sie eben noch gar nicht wirkt, sondern sich langsam aufbaut während des Spritzstrahls. Aber was war deine Meinung da dazu?
Ja, es gab damals ganz viele Innovationen, die ich heute dann auch in Anführungsstrichen setzen würde, wo ich dann sage, naja, ob das alles technisch so fundiert war oder was da alles in der Ecke der Schwurbelei anzusiedeln ist, das sei mal dahingestellt. Weil die Physik galt auch 1995 schon, ne?
Vielleicht haben die keinen Magnet gehabt.
Genau, für die Wasserleitung.
Ja. Und In dieser Zeit kam es auch ganz groß raus bei den Großbeschichtern, die das große Zeit der Ramseier-Kabinen. Ich habe da nur noch gespeichert Speed King, Speed Queen. Das war so ein Zweigestirn. Am Anfang ging ein nasser Schwamm durch die Kabine. Die Stirnseiten wurden geöffnet und dann kam eine abenteuerliche Konstruktion, die hier durchgeschoben wurde. Das war aber auch eine Innovation. Die erste, sie wurde benannt als vollautomatische Farbwechselkabine, die es am Markt gegeben hat. Das war wirklich ein Knaller. Und ich denke, auch das war wirklich die Zeit, wo man noch nach Hannover gepilgert ist, in die Halle 6 oder Halle 7.
Ja.
Und das war die große Mekka der Oberflächentechnik in den 90er Jahren.
Ja, absolut. Das war wirklich genauso diese Pilgerstätte, was du ansprichst, die Halle 6. Und dort wurden tatsächlich ja dann auch diese Innovationen noch als komplette Lackieranlage aufgebaut. Ich kann mich also auch an diese wasserberieselte Pulverbeschichtungskabine erinnern, dass also wirklich der Farbwechsel wirklich geflutet wurde mit Wasser. Und standen komplette Anlagen da. Ne? Ja, du hast Eisenmann angesprochen.
Eisenmann, da stand ich dann dran wie ein kleiner Junge. Der hat eine komplette Fördertechnik aufgebaut und einen Roboter, der automatisch Teile aufhängen konnte, aber natürlich nur Gleichteile von einer Serie. Ne? Also das. Und in der Zeit kam dann auch irgendwann mal eine absolute Innovation, haben wir gerade noch gar nicht drauf eingegangen im Vorgespräch, das war das Thema Oppart.
Ja.
Diese ja. Kompaktanlagen vom Baukastensystem mit dieser Shuttle-Technik, die es auch jetzt wieder neu gibt auf dem Markt,
ja.
Zurückgehend auf die Innovation von damals.
Es ist schon spannend, wenn wir so über die alten Zeiten sprechen, es bestätigt immer wieder so ein bisschen, dass wir das heute vermissen. So die richtige Highlight-Innovation auf der Paint Expo. Es gibt da so ein paar Dinge, die wir dann im späteren Podcast nochmal beleuchten. Aber das war schon eine sehr turbulente Zeit. Und ich glaube auch, dass die Halle 6 wirklich so den Legendenstatus hat. Das ist schon noch eine echte Pilgerstätte seiner Zeit gewesen. Ne?
Das ist der klassische Tesla-Effekt oder iPhone-Effekt. Wenn das natürlich neu ist, dann ist natürlich sind die großen Augen ja. riesig. Ne?
Ja.
Und jetzt wird Tesla eben auch zum Standard und viele anderen können hier den Standard übertrumpfen oder sind besser in Details oder im Gesamten besser oder billiger,
ja.
Was auch immer. Und das gleiche erleben wir ja mit der iPhone war eben, als es Steve Jobs vorgestellt hat, eine Innovation und ab iPhone 3 war dann der Moment gekommen, dass es jeder haben wollte.
Ja.
Und jetzt ist weltweit das Smartphone Stand der Technik. Das heißt, diese große Innovation gibt es jetzt eben auch bei Smartphone nicht, beziehungsweise auch Apple wurde in vielen Punkten überholt von den anderen. Und das sehen wir natürlich jetzt hier auch, dass die Innovationshöhe, die wir ja gerade besprechen, eben deutlich abgenommen hat, weil es auch das Rauschen in einem breiteren Feld stattfindet.
Ja, machen wir beim Lack noch ein bisschen weiter. Wir könnten jetzt noch stundenlang über Farbrückgewinnung und Farbwechsel bei Nasslackierung sprechen. Auch da gab es seinerzeit sehr irrtümliche und abenteuerliche Ausprägungen, dass man also versucht hat, den Flüssiglack zurückzugewinnen, um das beim Pulverlack den Pulverlack nachzueifern. Die Dinge sind eigentlich weitestgehend auch alle heute verschwunden. Die gibt's in der Form nicht mehr.
Es gab auch beim Pulverbeschichten die Molchtechnologie.
Ah ja, genau. Mhm.
Dass man einen Schaumstoffwürfel durch den Luftschlauch durchlässt.
Ja.
Damals waren die Schläuche oft noch aus PVC und nicht aus Polyurethan und nicht so elastisch. Und da war es dann wirklich so, dass manchmal sich Pulver haftet hat und dass man also hier Schwierigkeiten hatte und deswegen gab es den Tipp, Schaumstoffwürfel durchblasen, um so diesen Schlauch zu reinigen, analog zur Molchtechnologie.
Ja, dann lass uns jetzt nochmal den Schritt von der Anlagentechnik zu den Lacken machen. Was waren da denn so die Innovationen? Fängst du mit der Pulverseite einfach mal an? Was gab es beim Pulver?
Ja, wir haben es im Vorgespräch gesagt. Ein Innovator war wirklich der Tiger, weil der von Anfang an schon ein sehr großes Lagerspektrum aufgebaut hat. Das war für mich als Lohnbeschichter wirklich toll, weil ich konnte meinen Kunden sagen, ich kann die und die Farbe in Grobstruktur glänzend oder matt liefern. Und da waren damals 50 Farben standardmäßig am Lager. Und bei allen anderen Marktbegleitern muss man erst anrufen, du hast du das 7037 da, ich brauche das, aber nicht so erglänzend oder irgendwie sowas. Und so war einfach ein Standard gesetzt. Dann gab es die ersten Versuche, oder so habe ich es erinnert, mit irgendwelchen Hammerschlag-Effektfarben, also Zweiton-Hammerschlag, also dieses Kupfer-Antik, wo dann sehr modern wurde. Dann kam der Klarlack auf und auch Klarlack mit Glitzer. Das heißt also irgendwelche Effektfarben, wo man dann so bling-bling machen konnte. Das war meines Wissens das Thema beim Effektlack. Und dann habe ich noch geschrieben, diese klassische Korrosionsproblem wollte man in den Griff bekommen mit einem Zinkgrundierung. Also einem zinkverfüllten Primer auf Epoxidbasis. Das war also damals auch der heiße Scheiß. Also wirklich, wie können wir hier diese Qualität des Zinks auch in die Pulverbeschichtung bringen, also die Zinkstaubfarbe. Ich denke, das ist jetzt Standardtechnik, dass das nur auch so ein Mythos ist. Denn der Zinkanteil in dem Pulverlack ist zu gering, um eine aktive Opferanode durch Leitung des Stroms zu wirken. Und insofern hat man im Wesentlichen damals auch den Nutzen gehabt einer zweiten Schicht, die Grundierung mit Epoxy, die halt mehr gewogen hat und deswegen teurer war. Die wurde hier sehr gut verkauft, aber eigentlich war der Effekt aus der zweiten Schicht.
Ja. Ja, dann mache ich mal den Abschluss mit der Nasslackseite. Das war natürlich die starke Zeit der Wasserlackentwicklung. Gab eigentlich zwei Stichworte, die darauf einzahlten, die Lösemittel zu verbannen. Wässrige Lacksysteme gab es vorher schon, aber wurden deutlich weiterentwickelt und der Lösemittelanteil in den Wasserlacken wurde deutlich reduziert. Das Thema High Solid tauchte zu der Zeit ganz intensiv auf, dass also der Festkörperanteil erhöht wurde, immer mit dem Ziel, halt die organischen Lösemittelanteile herunterzubringen, um Umweltschutzauflagen zu erfüllen, um halt eben weniger CO2 zu emittieren und um an der Stelle dann halt besser zu werden. Da gab es die ersten Gehversuche, die waren natürlich teilweise noch mit ganz viel, auch mit Legenden verbunden. Also ich kann mich noch an die ersten Wasserlacke erinnern, die hatten dann noch einen Restlösemittelanteil von 15-20%. Da war dann ein bisschen Wasser drin. Der Festkörpergehalt lag irgendwo so bei, weiß ich nicht, 40%. Und da sind wir heute natürlich um Welten weiter. Das ist heute der Standard. Das hat sich etabliert. Aber das war in der Zeit tatsächlich innovativ und hatte ganz viel Entwicklungspotenzial.
Im einen oder anderen fällt da auch Mercedes E-Klasse ein. Da wurde wirklich umgestellt auf Wasserlack und die hatten extreme Schwierigkeiten mit Rost. Und ich habe auch noch gespeichert, dass es Wasserlacke gab, bei denen rostete das Blech, bevor die Farbe trocknete.
Ja. Also ganz und wilde Zeiten, ja.
Aber das heißt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und man lernt ja nur durchs Tun und dann das Verbessern. Deswegen möchte ich diesen Appell auch mit an unsere Zuhörerschaft geben. Und als letzten Punkt fällt mir ein, die Kunststoff-Schnellwechsel-Farbkabinen. Die kam auch im Ende der 90er Jahre auf. Ja. Das heißt, dass hier wirklich mit einer neuen Technologie, dazwischen gab es noch Glaskabinen und dann haben wir festgestellt, an dem blöden Glas bleibt ja auch das Pulver hängen, obwohl es gar nicht leitet und Fragezeichen über Fragezeichen. Und dann kamen die Kunststoffkabinen raus, die wirklich das Thema Schnellfarbwechsel möglich gemacht haben mit verschiedensten Bauformen und Technologien und Philosophien. Da können wir jetzt hier gar nicht das Fass schnell genug zumachen.
Ja, wir haben gemerkt, ich gucke immer so mit einem Auge auf die Uhr, es hat ganz viele Innovationen gegeben, an die wir uns heute noch gut erinnern können. Wir werden sicherlich die eine oder andere Folge mit so einigen Schwerpunktthemen nochmal zum Thema Innovation machen, auch gerade was so die aktuellen Themen angeht. Den Appell von Matthias kann ich nur unterstreichen. An jeden Zuhörer, nutzt die Zeit und die Möglichkeit, einfach auch mal was Neues auszuprobieren, Experimente zu machen, weil nur so entwickelt man sich weiter. Und jeder Innovator ist genauso angefangen, dass er Dinge ausprobiert hat, die vorher vielleicht als sinnlos oder nicht wirtschaftlich ausgesehen haben.
Deswegen freue ich mich, wenn wir Feedback bekommen über LinkedIn oder auch über die Kommentarfunktion vom Podcaster, wenn das möglich ist. Das würden wir uns beide wünschen. Wenn wir was vergessen haben, wenn noch ein interessanter Punkt zu ergänzen wäre, dann freuen wir uns auf die Interaktion. Und nochmal kurze Erinnerung. Unsere Spätschicht ist immer jeden zweiten Mittwoch im Monat. Da wollen wir uns einfach locker treffen per Zoom und den Austausch pflegen, damit nicht immer wir beide nur alleine reden. In diesem Sinne, toi toi toi, alles Gute für das Jahr 2025. Jetzt heißt es, die Weichen stellen auf Erfolg und viel Erfolg von meiner Seite.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.